einer Welt voller Batterien spielt das Laden eine wichtige Rolle, gerade bei Elektroautos. Und während das Auto an der Ladestation steckt, nutzen Tobias Wagner und Lukas Bobinger die Ladeweile und sprechen über die Höhen und Tiefen der Ladeinfrastruktur. Spannendes Fachwissen trifft auf geladene Gäste. Ein Podcast wie ein guter Ladestopp. So kurz wie möglich, so viel wie nötig.
Tobi, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Ladeweile. Lang ist's her. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt durch unsere längere Abstinenz. Wie geht's dir damit?
Mir geht's gut soweit. Wir müssen da ganz klar ein Lebenszeichen von uns geben, dass es den Podcast noch gibt und dass wir auch weiterhin Lust auf das Thema haben. Aber genau, war ein bisschen Pause jetzt, aber jetzt ist ja Jahresendspurt und deswegen schieben wir jetzt gleich eine neue Folge hinterher.
Kannst du dich noch an unseren letzten Gast erinnern?
Das ist schon ein bisschen her. Wer war's denn?
Jürgen Schmiele von der Stadt München.
Oh ja, genau.
Ein gutes Gespräch. Aber heute, glaube ich, wird es mindestens genauso gut. Tobi, wir haben noch ein paar Sachen vorab zu sagen. Wir sind auf alle Fälle wieder im Auto unterwegs und wir haben noch ein paar Meter bis zu unserer Ladesäule. Genau. Was gibt's Neues?
Ja, ein Highlight der letzten Wochen, auch wenn es schon wieder ein paar her ist, ist auf jeden Fall die E-Move gewesen. Also eine große Fachmesse für die Elektromobilität hier in München. Hier ist früher mal IKATEC, also die ganz schon früher dabei waren, kennen die auch noch von damals. Und da durften wir auch mit ChargeX ausstellen. Und wir haben uns mal wieder was Neues überlegt, tatsächlich.
Genau. Wir hatten ja bei der IAA damals schon ein kleines Spiel bei uns am Stand. Wer kann das Ladeaquädukt am schnellsten installieren? Genau. Und wenn man in letzter Zeit sehr aufmerksam war, was das TV-Programm angeht, gab es das Comeback. Und das haben wir uns zunutze gemacht.
Wir haben es live verfolgt, natürlich Thomas Gottschalk, Wetten, das Revival, jeder hat es gesehen. Und wir haben uns damals überlegt, die gleiche Challenge nochmal zu machen, ist ja auch ein bisschen langweilig. Deswegen war die neue Challenge, also dass wir wetten, dass man einen Ladepunkt blind installieren kann.
Wir wetten nicht, wir watten.
Genau, es war Watten, das bei unserem am Messestand. Und wir hatten wirklich so eine schöne Brille, wo man dann die Augen verdeckt wurden, wo wir auch geprüft haben, mit der Hand davor halten. Und es hat tatsächlich geklappt. Also viele Menschen haben das dann blind an die Wand bekommen. Es hat auch funktioniert. Hat mir wieder gezeigt, dass es sehr, sehr einfach ist, unser Produkt.
Definitiv. Es gab auch ein paar lustige Fotos. Die goldene Locke von Thomas Gottschalk hat nicht gefehlt. Also
das entsprechende Sakko hatten wir natürlich auch immer an für die Moderation. Also das hat große Freude gemacht.
Ich weiß nur, dass du nach der E-Move relativ hektisch unseren Messestand abgebaut hast, um dir die Ladepunkte zu sichern. Weil du hattest ja da noch so ein kleines Problemchen.
Genau, ich hatte ein bisschen Zeitdruck, denn das Haus von meinen Eltern sollte natürlich auch mit Ladepunkten ausgestattet werden. Und die haben auch einen KfW 440-Antrag damals gestellt. Und man hat ja eine gewisse Umsetzungsfrist, also in dem Fall 12 Monate, bis die Ladestation dann wirklich an der Wand hängen muss und angemeldet werden muss. Und die Uhr tickte und wir mussten uns da wirklich beeilen und haben das dann, ich glaube, 5 Tage vor der Frist wirklich noch mit dem Elektriker hingebracht. Also da war schon die Schweißperlen auf der Stirn.
Wie groß war der familiäre Druck? Denn jetzt hat der Sohn schon ein eigenes E-Mobility-Startup und kriegt es trotzdem nicht hin, Ladepunkte hinzubringen.
Ja, wir haben es dann doch hinbekommen, aber der Druck, ja, also das Elektroauto ist noch nicht bestellt, aber soll es im Frühjahr kommen. PV-Anlage ist auch auf dem Dach. Also jetzt ist alles bereit zumindest für die Zukunft der E-Mobilität.
Hast du damals den Antrag gemacht oder deine Eltern?
Für meine Eltern, genau.
Du hast das gemacht. Ja. War kinderleicht?
War sehr, sehr einfach. Bekommt man sofort eine Bestätigung und dann muss man es natürlich auch umsetzen. Ja. Und das habe ich dann auch noch nachgezogen. Aber generell, also die KfW-Förderung, wir kennen sie ja auch von ChargeX, ist ja das Thema des Jahres gewesen. Wir sind ja ein bisschen im Jahresrückblick jetzt schon drin. Also für private Ladepunkte hat er dermaßen eingeschlagen.
Da ist auch einiges an Geld ausgeschüttet worden. Ich glaube in 3 Wellen oder wie oft wird sie verlängert?
Genau, ich habe mich schon immer gefragt, was es damit auf sich hat. Gell? Das kam so aus dem Nichts und hat die E-Mobilität enorm gepusht, jeder darüber geredet. Und da müsste man doch einfach mal drüber sprechen.
Sehe ich genauso. Wir fahren mit unserem Elektroauto gerade durch Berlin und sind auch schon auf dem Weg zu unserem nächsten Ladestopp. Und dort erwartet uns wieder ein spannender Gast. Wir sind beim Berliner Kreuz, Südkreuz, an einer Allego-Säule und laden DC mit 50 kW.
Ja, wir laden leider nicht, denn sie ist ja schon belegt.
Enttäuschend.
Genau, aber wir schauen mal, wer da ist. Und wir können bei der Ladeweile dieses Mal den Konrad Hammer begrüßen. Servus. Hallo, Herr Hammer.
Ja, hallo, grüßt euch. Freue mich bei, dass wir uns betreffen.
Herr Hammer, ich glaube, viele können mit Ihrem Namen nicht so viel anfangen. Vielleicht geben Sie einmal kurz einen Abriss. Wer sind Sie, was machen Sie, wo arbeiten Sie? Das würde, glaube ich, ein paar interessieren.
Ja, schön, Lukas und Tobias, dass ihr mal nach Berlin gekommen seid und dass wir uns hier an so einem Mobilitätspunkt heute treffen. Ich bin Konrad Hammer, ich bin Teamleiter Fördern und Teamleiter Bund-Länder-Kommunen-Koordinierung, wo es so ein bisschen darum geht, den komplizierten Rechtsrahmen für das Thema Ladeinfrastruktur anzupassen, bei der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Und damit es noch komplizierter wird, ich arbeite unter dem Dach der NOW, Nationale Organisation Wasserstoff. Aber nach außen immer nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur. Wir sind quasi eine eigene Marke unter der NOW.
Das ist ein richtig verschachteltes Konzept. Aber ich habe mir merken können, nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur. Und ich glaube, damit kann man sie sehr gut einordnen.
Genau, aber die allererste Frage, was war denn so dein erster Kontaktpunkt mit der E-Mobilität? Also natürlich beruflich, hat man schon rausgehört, aber was war so deine erste Erfahrung mit einem Elektroauto?
Meine erste Erfahrung mit einem Elektroauto war 2013. Seinerzeit ist in Berlin gestartet worden, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann es 2013 war, weil es so lange her ist, ein E-Car-Sharing von Multicity. Und das war damals der ENV von Mitsubishi, oder nee, ich glaube, ich weiß schon gar nicht, wie das Fahrzeug
von Nissan, hieß. Von Nissan, ja.
Von Nissan, nee, das waren...
die hatten ja diesen iMiF, glaube ich, diesen kleineren, gell?
Genau, oder genau,
auch Citroën
genau. Das war der Citroën C-Zero, das war zwar eigentlich ein Fahrzeug von Mitsubishi, wo dann aber ein Logo von Citroën drauf war, in den Frühzeiten der Elektromobilität. Genau. Und das war schon wirklich ganz wild, weil das Auto war ganz, ganz schmal. Ja, man kam dadurch eigentlich überall, gerade im Stadtverkehr in Berlin, ganz gut voran. Aber abenteuerlich war das, wenn man mal so an einem Wochenende zum Wandern oder an einem See rausgefahren ist. Denn der Wagen hatte wirklich eine Reichweite von 110 km/h. Ja? Und naiv, wie ich damals war, hatte ich mir eine Strecke rausgesucht. Naja, ein bisschen mehr wird da schon drin sein, von 60 km/h. Und ich bin dann wirklich mit 1 Kilometer Restreichweite im grünen Modus nach Berlin zurückgekommen und hatte Gott sei Dank da auch eine freie Ladesäule gefunden, damals noch von RWE. Das war meine erste Erfahrung mit der Elektromobilität. Ich dachte mir, ja, also das Thema Reichweitenangst scheint wirklich reell zu sein.
Und was fahren Sie heute vom C-Zero? Was ist Ihr heutiges elektromobiles Gerät?
Also erstmal, wie es natürlich in Berlin für einen Großstadtmenschen gehört, hat man gar kein eigenes Auto. Das heißt, ich greife natürlich immer auf elektrische Miet- oder Sharing-Modelle zurück. Und da wir hier in Berlin, wie ihr hier auch gerade drumherum seht, relativ viele E-Autos rumstehen haben, von einem Anbieter namens V-Share, fährt man relativ häufig oder fahre ich relativ häufig ID3 oder ID4 oder wie heute auch mein Dienstwagen zu so einem deutlichen Termin ist auch ein batterieelektrischer ID3. Und da haben wir natürlich sowohl was Ladeerlebnis betrifft, doch schon was anderes als bei dem damaligen Citroën C-Zero.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Jetzt sind Sie aktuell bei der Now GmbH beschäftigt. Was ist da auf dem beruflichen Weg bis dahin passiert? Wahrscheinlich war es 2013 noch nicht so weit, oder können Sie uns da nochmal durchführen?
Ja, kann ich ein bisschen was erzählen. Ich habe angefangen 2012 im Thüringer Wirtschaftsministerium, damals in so einem Fellowship-Programm hieß das, für junge Referenten. Es war auch ein sehr dynamischer Minister, der damals in Thüringen war, Matthias Machnick, der davor Staatssekretär im Umweltministerium war und demzufolge, ich will nicht sagen, die Provinz mit ein bisschen Expertise versetzt wurde. Und er sagte damals 2012, Elektromobilität, das wird das große Ding. Sowohl aus industriepolitischer Sicht, noch aus verkehrspolitischer Sicht. Und baute damals in Thüringen verschiedene Units auf und brachte das Thema da voran. Und das fand ich ganz spannend schon 2012 als junger Referent und bin da auf das Thema gegangen. Wollte das dann allerdings lieber ein bisschen eher in den urbaneren Kontext voranbringen, da wo man halt eben auch Multicities fahren konnte. Mhm. Und bin dann 2014 vom Wirtschaftsministerium in Thüringen nach Berlin gewechselt und habe dann bis 2020 sechs Jahre lang für die Berliner Agentur für Elektromobilität EMO gearbeitet, auch vielleicht schon mal gehört, auch an so einer Zwischenstelle in Richtung Wirtschaftssenat und habe da verschiedenste Themen und Projekte der Elektromobilität im Land Berlin vorangebracht. Und hat mir dann gesagt, nach sechs Jahren Berlin, Mensch, das Thema ist doch jetzt in Berlin gut gewachsen, gehst du eine Stufe weiter und bin dann quasi zu einer Bundeseinrichtung gegangen, wie der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, die halt eben unter dem Dach der NOW GmbH funktioniert. Also beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema Elektromobilität bzw. Ladeinfrastruktur.
Jetzt muss ich gleich mal reinfragen, weil das wundert mich schon seit längerem. NOW GmbH, hat man ja mehrmals Kontaktpunkte damit, dass da viel passiert. Aber der Name deutet ja nicht unbedingt hin auf batterieelektrische Mobilität, sondern es sagt ja viel über Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie aus. Wie kommt's?
Ja, das ist halt eben immer so. 2008 ist die NOW GmbH gegründet worden. Damals war Wasserstoff auch ein großes Hype-Thema. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, damals sind ja so Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff angetrieben worden, im Bussektor, aber auch im einzelnen Pkw-Bereich. Und dann kam im Grunde genommen während der Konjunkturprogramme 2 nach der Finanzkrise 09, 010, kamen dann so Themen wie die batterieelektrische Mobilität in der wirklichen ganz Frühphase mit dazu. Und da schaut dann immer die Bundesregierung, wo haben wir denn Einrichtungen, wo wir so Förderprogramme oder so Themen andocken können. Und da hatte man quasi 2008 schon diese nationale Organisation Wasserstoff gegründet gehabt und dockte dann oder flanschte dann dieses Thema batterieelektrische Mobilität an, weil man gesagt hat, das ist doch eigentlich relativ nah. Und dann hat diese Organisation über die Zeit hinweg immer wieder verschiedene Aufträge bekommen, die auch im Flüssiggas-Thema waren, zum Beispiel auch in der Schifffahrt oder halt eben auch das ganze Thema E-Fuels, was nicht mal im Ritt ist, aber wird da durchaus auch gemacht. Das alles hat quasi so ein Bundesverkehrsministerium, hat dann eben einmal so eine nachgeordnete Einrichtung und bringt dann da die Themen immer wieder rein. Aber es ist natürlich auch immer, gewachsene Institutionen müssten natürlich dann eigentlich irgendwann auch mal den Namen ändern. Eigentlich wäre das passend, ja. Nationale Organisation für nachhaltige Mobilität, wo man das alles drunter sammelt, ja. Aber dann gibt es natürlich immer wieder Befindlichkeiten auf verschiedenen Seiten, wo dann so ein Name verstetigt wird. Und deswegen sind wir zwar unter dem Dach der NOW GmbH, aber wie gesagt, sind ein komplettes eigenes Branding nach außen, wie ihr das hier heute auch an meinem Auto seht, wo dran steht, einfach laden, nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur. Und wir treten quasi nach außen für dieses Thema Ladeinfrastruktur unter diesem Dach nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur auf. Aber das macht es natürlich, wie jetzt gerade hier bei euch im Gespräch, immer etwas schwieriger, mich zu verorten und zu erklären, wo ich herkomme, ja.
Ich glaube, die Frage wurde auch nicht zum ersten Mal gestellt.
die Antwort sitzt. Aber wenn jetzt die nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur so ein eigenständiges Konstrukt ist, würde mich interessieren, was macht denn die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur alles? Also von A bis Z, was sind die Aufgaben? Was ist dein täglich Brot?
Ja, vielleicht, dass mal ich zu meinem täglich Brot komme, sage ich mal, was wir als nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur machen. Wir sind gegründet worden vor 2 Jahren, ja, vor 2,5 Jahren voraus, Ende 2019 hat die Bundesregierung einen sogenannten Masterplan Ladeinfrastruktur verabschiedet. Und da war eine Maßnahme drin, dass man quasi so eine zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für das Thema Ladeinfrastruktur braucht. So, und das sollen wir quasi für die Bundesregierung als eine Art Think Tank, aber auch Umsetzer, vorgelagert, auch ein bisschen agiler, deswegen nicht unbedingt in den etwas starreren Verwaltungsstrukturen verankert, halt eben umsetzen. Und unser Purpose war, den wir bei der Gründung quasi aufgesetzt haben, einfach laden. So, und dieses einfache Laden bedeutet jetzt natürlich nicht nur für die Kunden, dass er überall einfach laden kann, sondern dass auch Betreiber von so einer Ladestation, wie an der, wo wir heute hier ja stehen, halt quasi auch einfach Ladeinfrastruktur aufbauen können und auch betreiben können. So, und da ist relativ viel zu tun. Und um das mal so ein bisschen in den ganz schematischen Punkten aufzuzählen, die wir haben. Wir müssen darüber informieren, ja, also wie ist der Rechtsrahmen, wie informieren aber auch in Richtung Fachöffentlichkeit, aber auch in Zivilbevölkerung. Wir müssen planen, wir müssen schauen, wie kriegen wir es hin, dass wir quasi innerhalb von ganz Deutschland, überall, wo ich bin, gleichwohl, ob ich jetzt in Schwerin, Putbus im Norden bin oder ob ich in Garmisch-Partenkirchen bin, dass ich halt eine faire Ladeinfrastrukturverteilung habe, ja. Wir haben dann das nächste Thema, wir müssen dieses Thema natürlich auch in Bezug des Rechtsrahmens auch voranbringen, das ist das Team vernetzen. Wir müssen es fördern, dafür brauchen wir finanzielle Unterstützung, das ist das, wo wir jetzt beim Thema heute sind und wo wir ja heute auch drauf eingehen wollen. Und last but not least, wir müssen diese ganze hochkomplexe Materie verstehen. Denn eins kann man wieder sagen, der Aufbau von Ladeinfrastruktur ist nicht untrivial. Ich bin allerdings zu verorten eher an dem Thema Bund-Länder-Kommunen-Koordinierung und halt eben auch, worüber wir ja heute, wie es hier schon im Intro so ein bisschen rausgehört haben, auch bei dem Thema Fördern zu Hause.
Vielleicht würde ich noch einmal kurz einhaken bei dem Masterplan Ladeinfrastruktur. Die erste Frage, wieso Masterplan und musste der Masterplan heißen? Und was sind die gröbsten Eckpunkte, die man skizzieren kann?
Ja, Masterplan, das ist natürlich immer eine politische Aussage. Ja, wenn man sowas Masterplan nennt, ist das keine Frage, hat das nochmal etwas höheren Wert, ja. Und das ist ein politischer Begriff, der quasi in dem Bundeskabinett verabreicht wurde. So, und da stehen eine ganze Reihe von spannenden Themen drin, wie zum Beispiel, dass halt eben der Aufbau von Ladeinfrastruktur sowohl im privaten Bereich, öffentlich zugänglich, aber auch im öffentlichen Raum halt eben unterstützt werden soll durch die Bundesregierung. Da stehen Themen drin, wie dass Ladeinfrastruktur eine Bevorrechtigung bekommt bei Neubauten. Das sind dann zum Beispiel so Bauordnungsgesetze, die angegangen werden müssen. Dann haben wir dieses Thema zum Beispiel Ladeinfrastruktur, ein gewisser Verpflichtungssatz, den wir im GAIG auch dann formuliert haben, was das Gebäudeinfrastrukturgesetz ist. Dass halt eben, wenn ich einen Kundenparkplatz habe, halt eben auch verpflichtend ist, da Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und dann natürlich auch noch sehr harte Zielzahlen, wie viele öffentliche Ladepunkte wir in Deutschland bis zu einer Zeit XY erreichen müssen. Wenn man so will, ist das eine politische Roadmap, die sich zum Ziel gesetzt hat, halt eben möglichst bedarfgerecht Ladeinfrastruktur in Deutschland zur Verfügung zu haben und dass das halt eben gelingt und dass man da halt eben auch, ich sag mal, so einen roten Faden vorankommt. Dafür hat man dann uns als Leitstelle Ladeinfrastruktur gegründet.
Ein Leitfaden ist ja gut, aber wie man es in der Politik kennt, eine neue Regierung kann natürlich auch noch ein bisschen Trubel reinbringen. Was ist dann so deine Einschätzung zur aktuellen Ampel oder zur Veränderung? Es ändert sich gar nichts an dem Masterplan, wird er vielleicht sogar noch gepusht? Oder was ist so deine Einschätzung in dem Bereich?
Wenn man sich erstmal den Koalitionsvertrag anschaut, das ist ein tolles Papier, das sagt ganz, ganz klar und auch in der politischen Debatte, die wir hatten, dass das Thema Ladeinfrastruktur weiter vorangebracht werden muss. Und das sind für mich zwei Dimensionen. Das eine ist das Thema, wir haben ganz klar eine industriepolitische Komponente. Wenn wir ja im Grunde genommen in Deutschland weiter Autos bauen wollen, muss Deutschland Leitmarkt für batterieelektrische Autos werden und dafür braucht man halt eben auch die Ladeinfrastruktur. So einfach wird das immer noch industriepolitisch halt eben nach außen verkauft. Das zweite ist aber auch, in diesem Koalitionsvertrag stehen knallharte Umweltziele drin, die aber auch schon seit lange existent sind. Also Pariser Klimaabkommen soll umgesetzt werden, das, was jetzt in Glasgow nochmal verstetigt wurde und so weiter und so fort. Das ist ein richtig guter Rückenwind für unser Thema zum Aufbau Ladeinfrastruktur beziehungsweise auch im Großen und Ganzen für die Elektromobilität. Jetzt muss aber im nächsten Schritt das, was da quasi drin formuliert wird, ja in das Regierungshandeln überführt werden. Und da ist es ganz normal, wir haben jetzt ja die neue Regierung quasi erst einmal so wie seit dem Nikolaus, einen Tag nach dem Nikolaus, ja, als Nikolaus geschenkt bekommen, dass sich natürlich eine solche neue Regierung auch ein bisschen zurechtrütteln muss. Ja. Wir müssen da natürlich jetzt auch erstmal abwarten, was werden da für neuere Prioritäten aufgesetzt. Das ist für uns natürlich auch mal ein bisschen schwierig, denn wir arbeiten ja hier in einem sehr politischen Umfeld. Das heißt, wir müssen hier auf Antworten halt eben der neuen Regierung oder ganz klar des neuen Verkehrsministers, in welche Richtung es gehen soll, halt eben noch warten. Gleichwohl man aber sagen muss, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, der ist ein ganz, ganz starker Rückenwind für unser Thema, dass es mit diesem Thema Ladeinfrastruktur weitergeht.
Eigentlich ganz spannend. Ich habe gerade überlegt, ob das Tempolimit der E-Mobilität gut getan hätte.
Sag ich ganz klar meine persönliche Meinung, ja. Weil, also ich fahre ja nun auch, ich hatte es ja angesprochen, dass ich nun doch jetzt auch einen batterieelektrischen Dienstwagen habe und damit fahre ich jetzt nicht nur so eine kurze Strecke wie mit dem Treffen heute mit euch hier zum Berliner Südkreuz, sondern halt eben auch schon längere Strecken. Und für mich ist ganz ehrlich schon die effizienteste Geschwindigkeit mit einem batterieelektrischen Auto liegt zwischen 110 und 120. Und wenn ich jetzt die A9 zu euch runterfahre nach München mit 110, mit 120 und neben mir schießt so jemand mit 200 vorbei, A, sage ich immer gerne, fühlt sich das an so ein bisschen wie der Hauch des Todes, wenn der dich dann einen vorbeischießt. Und B, muss man an der Stelle auch nochmal sagen, fühlt es halt eben echt beschissen langsam an.
Ich glaube, diese Einstellung teilt fast jeder, der elektrisch unterwegs ist, außer die größten Tesla-Jünger, die vielleicht das... Aber ich glaube, das kennt jeder selber.
Genau. Ich fühle mich gerade hier so ein bisschen wie im Startup, gell? Man hat quasi einen Purpose, warum man gestartet ist, quasi einfach laden. Also ich glaube, jeder braucht so eine Zielrichtung, ja, und einen ambitionierten Plan ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Aber spannend ist natürlich auch immer in die Vergangenheit zu blicken und quasi aus der Vergangenheit zu lernen. Und ich nehme mal an, dass quasi dieses KfW-Förderprogramm, über das wir gerade schon gesprochen haben, auch ein bisschen dort aufgehangen war bei euch. Oder kannst du dazu noch mal was erzählen zu diesem sehr erfolgreichen KfW-440-Programm für die privaten Ladepunkte?
Ja, kann ich gerne machen. Also, in Retro-Perspektive, also wir hatten letztes Jahr im Sommer quasi im Grunde genommen die Aufgabe bekommen, halt eben auch so ein Förderprogramm halt eben zu designen für das private Umfeld. Da kam dann ganz schnell natürlich die Debatte rauf, um das mal so zu sehen. Wen wollen wir denn den Privaten fördern? Man hat ja häufig auch eine soziale Komponente bei der Förderung. Will man denn wirklich auch, ich sag mal, denjenigen, der in der Luxusvilla sitzt, den 900-Euro-Ladepunkt halt eben dann fördern, 900 Euro, ja? Mhm. Dann kam eine Frage auf, wie hoch ist denn überhaupt eine sinnige Pauschale, ja? So. Das heißt, dann haben wir uns zusammengesetzt, auch mit dem Projektträger, mit der KfW und natürlich unter Federführung mit dem Bundesverkehrsministerium und haben überlegt, was könnte da so Sinn machen, ja? Und dann haben wir gesagt, gut, dann starten wir erstmal mit 900 Euro und dann ist es natürlich auch, müsst ihr euch das so vorstellen, auch wenn jetzt so ein Gesetz aus dem Verkehrsministerium kommt, gehen da natürlich auch noch andere Ministerien mit. Insbesondere immer ganz wichtig das Finanzministerium, weil da kommt das Geld her. Und dann, wenn wir von Thema Ladeinfrastruktur reden, ist auch immer das Energieministerium ganz, ganz wichtig. Also da, wo das Energiethema liegt, sprich Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsministerium hat dann da auch sich das angeschaut. Wir gehen dann immer eine sogenannte Ressortabstimmung und haben dann gesagt, für uns natürlich ganz, ganz wichtig steuerbare Ladeinfrastruktur, wenn es dann doch halt eben mal so flexible Stromtarife gibt. Generell muss man sagen, wenn ich jemand fragen würde, was ist so das wichtigste Thema momentan beim weiteren Aufbau der Ladeinfrastruktur, ist wirklich das Netzthema. Das ist ganz, ganz wichtig. So, für die war das dann noch wichtig, der Punkt. Und dann haben wir das quasi so zusammengestrickt als Paket. Und da muss man natürlich sagen, wenn man jetzt auf so eine Förderpauschale geht, 900 Euro, man weiß privates Umfeld, ja, dann war das schon so auch, dass wir gesagt haben, mal gucken, wie das angenommen wird, ja. Ganz wichtig war uns jedenfalls, auf die Förderexpertise da der KfW zurückzugreifen, weil die setzen ja riesige Förderprogramme um. Mhm. Und die haben dann zu uns gesagt, das passt mit diesem Pauschalförderung 900 Euro, das ist ideal für so ein privates Umfeld, macht euch da keine Sorgen, sowas geht sich gut aus. Mhm. Da haben sie letztlich dann auch gerade mit dieser einfachen Online-Förderung auch wirklich recht behalten und ich habe das tatsächlich auch mal für familiäre Angehörige auch mal durchgespielt, weil es mich auch mal interessiert hat, ja. Und ich fand das eine sehr simple und eine sehr gute Förderung. Wir haben sie deswegen ja auch noch zweimal aufgestockt. Also da haben wir tatsächlich auch immer wieder, auch da muss man natürlich sagen, wenn jetzt der Topf leer ist, dann muss halt der Finanzminister immer wieder der Verkehrsminister, also das Fachressort zum Finanzminister gehen und da muss man das halt eben so ein bisschen nachverhandeln. Und da haben wir natürlich auch immer wieder unterstützt und haben Argumente gesammelt, weil wir gesagt haben, gerade dieses private Laden zu Hause ist so ganz, ganz wichtig, denn insbesondere die halt eben verlässlich einen eigenen Parkplatz haben, die greifen auf so einen Ladepunkt zurück und das sind auch die natürlich immer sicher einen eigenen Stellplatz haben, das sind auch so ein bisschen immer noch die Early User der Elektromobilität. Und das sehen wir auch definitiv an dem Erfolg des Programms und last but not least, was wir uns natürlich damit auch gedacht haben, wir haben gesagt, wir müssen mehr Kompetenzen auch beim Elektrohandwerk, bei dem Thema Ladeinfrastruktur, Aufbau voranbringen und natürlich auch diese Lieferketten, dass halt eben einfach auch mal mehr von solchen Wallboxen in den Markt nach Deutschland reinkommen. Dafür war das natürlich perfekt.
Also war bei uns ja auch so und auch bei der Konkurrenz natürlich, dass Wallboxen dann für Monate ausverkauft waren, weil die Nachfrage einfach so gigantisch war. Und das nochmal in Zahlen gefasst, ich glaube, es hat mit 200 Millionen Euro begonnen, das Förderprogramm, und wurde dann zweimal um tatsächlich nochmal 300 Millionen jeweils aufgestockt. Das sind ja enorme Beträge. Viele denken ja auch, dass es so strategisch war, dass uns erstmal verknappt und diese Nachschübe quasi schon längst geplant war. Aber du sagst wirklich, da wurde man wirklich überrannt und ihr habt eigentlich nicht mit so einer hohen Nachfrage gerechnet.
Genau. Also wir sind da wirklich überrannt worden. Das muss man ganz klar sagen. Und exakt, wie du es halt eben gesagt hast. Also wir haben halt eben zweimal aufgestockt, sind dann am Ende bei 800 Millionen raus, ja. Und um da auch nochmal ein kleines Geheimnis zu verraten, es ist so, wenn man jetzt 800 Millionen zur Verfügung hat, geht man ja immer von aus, dass leider 10-20% nicht umgesetzt werden. Mhm. So. Das heißt, wir haben dieses Programm sogar nochmal um 10% überzeichnet. Das heißt, wir haben jetzt hier in der Beantragung 880 Millionen. das Risiko trägt aber die KfW, wenn doch alles abgerufen werden würde. Die wissen aber wohlweislich, dass leider halt eben nicht alle abrufen, nur damit wir halt eben wirklich möglichst viel Mittel ausschöpfen, haben wir diese 10%ige Überzeichnung gemacht. Und wenn man das jetzt runterrechnet, nur was da mal so in der Beantragung ist, dann haben wir 1 Million Ladepunkte in der Beantragung. So, wenn ihr euch mal erinnert, so 1 Million, da war doch mal was, wie lange man eigentlich gebraucht hat, um diese 1 Million Elektroautos, also auf die Straße zu bringen, ja, und dass wir hier eigentlich in nicht mal 12 Monaten 1 Million Ladepunkte die Beantragung bekommen, das ist schon echt irre, wirklich, muss man sagen.
Habt ihr da genauere Daten, wo die Ladepunkte aufgebaut worden sind? Weil wir kennen das, beim Einfamilienhaus ist es natürlich relativ einfach, gell? Da ist Leistung da und auch der Entscheidungsprozess ist einfach. Bei WEGs, die ja auch gefördert wurden, ist es signifikant komplizierter. Kannst du dazu was sagen, ob das dann links dort funktioniert hat?
Was ich zumindest sagen kann, ist, also wir können separieren zwischen, also was jetzt auf die Schnelle im Kopf weiß, ist zwischen Mehrfamilienhäusern oder das heißt halt eben Geschossbauten, wo eine Tiefgarage ist. Da ist es ungefähr ein Drittel und 2 Drittel sind das klassische Eigenheim mit Carport oder so.
Also ein Drittel finde ich schon tatsächlich überraschend hoch, so vom Bauchgefühl, was auch bei uns aufgeschlagen ist. Und wir hatten sehr viele Anfragen und dieser Entscheidungsprozess ist ja sehr viel länger in Mehrfamilienhäusern, WEGs. Und da hätte ich jetzt tatsächlich auch weniger getippt. Aber umso besser eigentlich, dass auch diese, ich nenne sie jetzt mal, komplizierteren Immobilien auch Zugang zur Elektromobilität bekommen haben. Ich hätte noch eine Frage, du hast es vorhin genannt, mit diesem Programm wollte man auch in dem Markt das Elektrohandwerk, also Wissen reinbringen. Bei uns sind ganz viele Elektriker aufgeschlagen, die davon ein bisschen gestöhnt haben. Oh, so viele Aufträge, so viel unüberlegt. Es ist teilweise auch zu viel für die Umsetzungskapazität gewesen. Wie habt ihr das Elektrohandwerk mit in die Entscheidung mit einbezogen?
Ja, also das Elektrohandwerk ist dann tatsächlich so ein bisschen von seinem Glück überrascht worden, muss man sagen. Und was man natürlich sehen muss, ist, das Elektrohandwerk ist in Deutschland, und generell ist das in Deutschland ein sehr spannendes Thema. Wir haben ganz, also sowohl durch unsere föderalen Strukturen, aber auch nochmal, ich sag mal, durch regionale Disparitäten, haben wir ganz, ganz unterschiedliche Situationen, was das Handwerk betrifft. Wir haben Regionen in Deutschland, da schreit das Handwerk juhu, das hat extra Arbeitskreise, Elektromobilität oder Ladeinfrastruktur. Die sind mir zum Beispiel von der Handwerkskammer in Berlin oder auch in München bekannt, wo es sehr engagierte Protagonisten gibt, auch von der Handwerkskammer, die auch immer wieder ihre Unternehmen pushen und auch weiterbilden und so weiter und so fort. Und dann haben wir tatsächlich auch Regionen, wo ich schon sage, echt herausfordernd, überhaupt noch einen Elektrohandwerk-Fachbetrieb zu bekommen. Aber wir kommen hier so ein bisschen in diese Situation rein. Handwerk, ist es generell in Deutschland ein Mangel an Handwerk, wo wir reinkommen? Da kommen wir jetzt mit diesem Thema noch on top mit dazu. Da wird natürlich nicht Juhu geschrieben. Was wir aber versuchen, mit diesem Förderprogramm aufzuzeigen, hey, Handwerk, sieh jetzt hier die Zeichen der Zeit, das ist ein Zukunftsgeschäft, qualifiziere dich, gehe das an. Und ich bin jetzt von Haus aus auch wirklich kein Elektrohandwerker oder kein Elektroingenieur, aber das, was ich definitiv meistens höre, der Anschluss der Ladeinfrastruktur an sich, das ist ja nicht das Hexenwerk. Das wirkliche Hexenwerk ist halt eben der Netzanschluss, gegebenenfalls eine intelligente Steuerung, ja, Kabelverlegungen, die halt eben auch schnell ins Geld gehen können, ja. Aber mit jedem Projekt, was da ja im Grunde genommen initiiert wird, steigern wir damit ja auch die Kompetenz vor Ort, auch wenn natürlich diejenigen oder wie ihr als Startup, die natürlich viel da mit Handwerkern vor Ort zusammenarbeiten, da auch gegenwärtig so ein bisschen durch so ein Tal der Tränen gehen, ja, weil man natürlich häufig nicht die Kompetenz da vor Ort auf den ersten Blick kriegt oder im ersten Moment kriegt.
Das ist mir halt auch ganz klar. Also die Netzintegration hast du angesprochen, ist eine große Herausforderung, deswegen auch die Steuerbarkeit. Aber die nächste große Challenge ist wirklich in Zukunft auch die Elektriker-Ressourcen
zu haben. Manpower.
Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Einfachheit der Förderung. Also es wurde ja sehr gelobt, gell, dass man innerhalb von Minuten eigentlich fast die Förderzusage bekommt. Gell. Und ich glaube, die Kritik ist auch teilweise berechtigt, dass dann auch manche eine Förderung einheimsen, die sie eigentlich gar nicht bräuchten. In Summe zeigt aber der Erfolg natürlich im Vergleich zu diesen ganzen lokalen Förderprogrammen, wo dann irgendwie komplizierte Prozesse sind, wo du bloß die Abschreibung gefördert bekommst, wirklich, dass so ein Programm funktioniert und mit so einem Dampfhammer das einfach nach vorne geht. Ja. Deswegen war das ja anscheinend der dann für euch auch so ein Ansporn, dass ihr gesagt habt, hey, das hat so gut geklappt, das machen wir jetzt auch für Unternehmen.
Genau, das war exakt die Sache. Also wir haben tatsächlich mit dem Unternehmenprogramm da auch mal ein bisschen die Story zu sagen, also wir haben das fast über ein Jahr lang immer annonciert, wir haben gesagt, Unternehmen, es gibt da was. Warum? Wir sehen tatsächlich Zweiter spannender Ladeort. Ihr habt es ja gesagt, mir auch, wo ihr hier vorgefahren seid. Ihr habt auch Lademöglichkeiten bei euch quasi an der Arbeit oder an eurem Sitz, ja, in München. So, und das ist ganz, ganz wichtig. Denn wie, wenn wir auch das Mobilitätsverhalten in Deutschland anschauen, wie findet das statt? Gerade große Teile unserer Bevölkerung lebt halt eben nicht, wie ich hier in Berlin, in den Zentren, sondern eben etwas in zersiedelteren Regionen. So, und die haben ein eigenes Fahrzeug und fahren mit dem eigenen Fahrzeug, das ist der Hauptmobilitätszweck, eben an die Arbeit. Und wenn man an seinem Arbeitsplatz einen Ladepunkt hat, ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Grund und auch ein ganz, ganz wichtiger Anreiz, der es viele erleichtert, auf batterieelektrische Mobilität umzusteigen. Das sehen jetzt auch immer mehr Arbeitgeberinnen. Das ist wirklich sehr interessant. Das sind Arbeitgeber von der Automobilindustrie, tatsächlich aber auch sogar bis zu großen Kliniks-Konzernen, die hier bei uns letztlich Beratung suchen oder mit uns den Kontakt suchen, die quasi Ladeinfrastruktur aufbauen wollen. So, und jetzt haben wir das natürlich überlegt, ein Programm zu designen, was alle irgendwie abdeckt, ja, was genauso einen großen Kliniks-Konzern abdeckt, aber auch vielleicht einen DAX-Konzern absetzt, der auch viele Mitarbeiterinnen-Parkplätze hat. Und das ist auch eine sehr interessante Erfahrung beim Bereich Fördern. Wir haben nicht nur den Föderalismus, den ich euch eingangs gesagt habe, nein, wir haben auch noch die Europäische Kommission, die immer bei allen unseren Themen mitreden will. Denn die sorgt sehr dafür, insbesondere bei einem Thema ist sie sehr stark, dass innerhalb der EU so fairer Wettbewerb herrscht. Also dass wir nicht bestimmte Unternehmen überbevorteilen und dass andere Mitgliedstaaten damit halt eben Pech haben. Und uns ist es nicht gelungen, oder vielmehr nicht so mit unseren Vorstellungen gelungen, eine Förderung aufzusetzen, wo jetzt all diese Gruppen, die ich gesagt habe, der große Kliniks-Konzern, aber vielleicht auch der Tischler, der nur 2 Mitarbeiterparkplätze hat, von der Förderung profitieren können. Was haben wir dann darauf gemacht? Wir haben gesagt, Mensch, das Programm KfW 440 war doch erfolgreich. Lasst uns, um jetzt also auch nochmal da nochmal substanziell zu überlegen, wie können wir das da eine Einigung mit Brüssel hinkriegen, gerade für die Großen. Da will ich auch an der Stelle sagen, also dieses Thema ist noch nicht bei uns ad acta gelegt. Wir müssen natürlich darauf warten, wie es mit der neuen Hausleitung weitergeht. Lasst uns das doch nochmal für die Kleinen angehen und auch insbesondere für die Kommunen, denn die Kommunen haben auch relativ viele gewerbliche Flotten. Und so sind wir dann auf die 900 Euro gegangen, haben das allerdings verschnitten mit einem Förderverfahren, was wir nicht in Brüssel notifizieren müssen. Das ist quasi die, die sogenannte De Minimis-Beihilfe, wo jedes Unternehmen auf 3 Steuerjahre 200.000 Euro Freibetrag hat. Und gleichzeitig haben wir noch gesagt, wir nehmen jetzt die 900 Euro. Allerdings muss jedes Unternehmen mindestens einen Eigenanteil von 30% tragen. Also wir haben jetzt hier die 70% Förderquote halt eben reingesetzt, um nicht eine sogenannte Überbeförderung, heißt das dann im Förderdeutsch, halt da halt eben einzusetzen. So, mit den 900 Euro sind wir jetzt gestartet. Das läuft auch, muss man sagen, sehr erfolgreich. Gleichwohl ist es hier natürlich mit dieser De Minimis-Erklärung für Unternehmen durchaus auch immer wieder eine Herausforderung, weil viele hören davon zum ersten Mal. Und da sehen wir schon viel Nachfragen, sowohl bei den Kollegen der KfW, aber auch bei uns. Trotzdem kann ich hier auch sagen, wir haben auch hier das Programm jetzt 2,5 Wochen laufen. Schlag mich nicht auf das genaue Datum fest. Und wir haben einen zweistelligen Millionenbetrag bereits in der Beantragung. Also das Programm läuft auch sehr gut an.
Das Gesamtvolumen lag gleich bei 350 Millionen.
350.
Genau, aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass natürlich im gewerblichen Umfeld Elektroautos sehr viel rationaler darüber entschieden wird. Gell? Im privaten Umfeld die Emotion spielt eine Rolle und es gibt viele Gründe, warum man nicht elektrisch fährt. Aber im Unternehmensumfeld muss man sich schon wirklich anstellen, zu sagen, hey, ich will kein Elektroauto aus den und den Gründen, weil die gibt es halt nicht, weil die Klar. Kosten geringer sind und die Betriebskosten einfach besser sind. Könnte man das nicht mit viel, viel mehr Anträgen rechnen als im privaten Förderprogramm? Also mit deutlich mehr als 800 Millionen?
Ich glaube halt eben, um es einmal zurückzusagen, es ist erstmal für Unternehmen so eine De Minimis-Erklärung auszufüllen und sich damit zu beschäftigen. Deswegen würde ich erstmal sagen, haben wir hier so ein bisschen, ich würde es mal so sagen, braucht so ein Programm ein bisschen Anlauf. Und dann finde ich es sogar auch gut, also jetzt auch das aus reiner Fördersicht, wenn wir so ein Programm haben, was so ein bisschen stetig läuft. Ja? Also wir haben jetzt ja eine Programmlaufzeit bis Ende des Jahres 2022. Wenn wir das jetzt mal so hochskalieren, werden wir jetzt hier bis ins zweite Quartal 2022 kommen, ja, so die 350 Millionen. Das heißt, wir können auch erstmal so ein Programm laufen lassen, was auch gut ist wiederum, das Handwerk wird vor Ort nicht so direkt gestürmt wieder bei dem Thema, ja. Wir können dann halt eben auch nochmal schauen, wo wir nochmal nachjustieren. Nochmal auf dieses Thema, wir haben ja hier auch eine Deckelung von 45.000 Euro pro Standort. Also das heißt, wir sehen hier gegenwärtig auch in der Beantragung tatsächlich viele kleine Unternehmen, die da reingehen, also wo mal 2, 3 Punkte dabei sind. Und da ist das Thema Mobilität tatsächlich echt immer noch ein emotionales Thema. Mhm. Wenn da viele festgefahren sind auf so einem Verbrenner, auch wenn natürlich ökonomisch es deutlich sinnvoller ist, auf batterieelektrische Mobilität umzugehen, braucht das einfach da auch noch ein bisschen Zeit und Überzeugung.
Wir sind ja auch im Kontakt mit unseren Kunden oder haben ja auch ein YouTube-Video darüber gemacht, quasi was es damit auf sich hat mit der KfW-Förderung. Und unser Slogan ist immer, schlagt jetzt zu, so ein Förderprogramm gibt es nie wieder. Stimmt es denn eigentlich? Oder habt ihr schon das nächste in der Planung?
Da kann ich euch durchaus recht geben, weil, das habe ich eingangs gesagt, wir wissen es nicht, also was die neue Bundesregierung umsetzen will, der neue Bundesverkehrsminister genau an der Stelle. Man weiß, dass man weiter das Thema unterstützen will, nur wie und was. Könnte ich die Glaskugel hier rausnehmen, kann ich gegenwärtig nicht genug sagen. Deswegen würde ich immer sagen, wenn einmal so eine Förderung da ist, zuschlagen, dass diese Förderung nochmal neu kommt oder dass jetzt die irgendwie nochmal nachjustiert wird. Auch übrigens, dass es 3-mal so einen Zuschlag gab bei der KfW 440, wie wir das erlebt haben, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja? Also deswegen ist das, glaube ich, da der Slogan von euch zu sagen, das Momentum jetzt nutzen, jetzt zuschlagen mit einem guten Produkt, wie ihr oder eure Wettbewerber es haben, quasi zu verknüpfen, das ist genau das Richtige. Und da jetzt quasi auch an die, es kann auch eine Zukunftsinvestition sein, ja.
Noch eine Frage zu den Regeln der 441. Sie unterscheidet sich vor allem auch in der Ladeleistung. Und du hast schon angesprochen, dass das mit dem Netz alles in einem Einklang sein muss. Wieso hat man sich entschieden, auf 22 kW hochzugehen?
Wer mal die Richtlinie sich angeschaut hat, wird feststellen, wir haben hier 22 kW AC und DC. Das heißt, wir wollten hier die Möglichkeit geben, auch wer will, einen Einstieg im Bereich DC zu gehen. Wir sehen gegenwärtig auch am Markt, dass tatsächlich einige DC-Ladestationen sich kaufen wollen, auch die mit so einer geringen Leistung haben. Was einfach so ein bisschen der Hintergedanke ist, dass viele batterieelektrische Fahrzeuge nur mit 11 kW laden können, aber im DC dann wiederum die 22 kW nehmen können. Mhm. Und wir haben einfach auch gedacht an gewisse Use Cases, also wo die Fahrzeuge schneller wieder raus sollen, dass wir da diese auf diese 22 kW gehen, weil wir hier auch so ein bisschen im gewerblichen Bereich halt eben denken. Gleichwohl wir aber auch gesagt haben, naja, wir brauchen jetzt hier mit 900 Euro nicht auf 50 kW gehen, weil das ist dann kostenseitig nicht abbildbar.
Das ist ganz spannend, diese 11 kW, 22 kW Diskussion. Also eigentlich, wenn man sich auskennt, weiß man, dass 11 kW vollkommen ausreicht, eigentlich in vielen Use Cases. Aber wir haben doch immer wieder Kunden, denen das auch bewusst ist, aber die einfach sagen, 22 kW klingt nach mehr, hätte ich gern.
Was ich habe, habe ich. Und dann kommt raus, sie laden nur Plug-in-Hybrid.
Ja gut, dann haben sie da laden sie mit 3,7. Aber das ist eigentlich, finde ich auch interessant, was ihr da gerade sagt, denn ich sehe das auch so, dass immer wieder diese 22 kW Diskussion kommt und selbst viele Fuhrpark, also Experten, sich gar nicht bewusst sind, dass eigentlich nur wenige eher aus dem französischen Sprachbereich kommende Autos mit 22 kW da laden können und dann dazu noch ein herrliches Brummgeräusch von sich geben.
Du wieder kannst ein Lied von singen, glaube ich. Ich glaube,
ich habe die Sicherung gezogen von Fußgängerwarnton.
Ist das der Fußgängerwarnton, der brummt? Ja. Es gibt ja auch manche Wechselrichter, der Smart, der pfeift ja so ganz unangenehm.
Achso, ja, das macht sowieso, ja.
Genau. Mann, ich glaube, wir haben einen sehr guten Einblick bekommen über die 441. Wir wissen, was der aktuelle Status ist. Tobi, sind bei dir noch Fragen offen?
Eigentlich nicht. Also Konrad, erstmal vielen, vielen Dank für die spannenden Infos. Also man spürt auch bei dir, dass du Bock auf das Thema hast. Und klar, das merkt man auch in diesen Instanzen natürlich, dass dann die Förderprogramme entsprechend gut aussehen. Und ich glaube, die E-Mobilität in Deutschland wurde sehr, sehr lange irgendwie aus der Ferne irgendwie gesteuert. Und eigentlich wollte man gar nicht so richtig. Und ich glaube, da wurde jetzt mittlerweile so ein Schalter umgelegt. Deutschlandnetz ist ja auch so ein Stichwort, was wahrscheinlich auch bei euch ein bisschen aufgehangen ist.
Ja. Ja, definitiv. Das machen zwar eher Kollegen von mir, ist ja an sich ein sehr großes Thema, ja. Definitiv ist auch bei uns.
Ich wollte gerade sagen, das fassen wir auch nicht auf.
Angetrieben, ja.
Genau, das fassen wir nicht auf, das machen wir vielleicht im neuen Jahr auf. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen.
Machen wir Kontakt zum Kollegen.
Ja, lade ich euch mal gerne einen Kollegen ein.
Genau. Hast du denn noch Themen, die du loswerden möchtest oder über die du gerne sprechen möchtest?
Ja, um das mal abschließend zu sagen. Also, es war mir eine große Freude, dass wir uns hier mal getroffen haben an der Ladestation und ich glaube, es ist genau den Schulterschluss, den wir brauchen, ja. Wir bieten gute Förderprogramme an, wir versuchen die Rahmensetzung voranzubringen, ja. Und dann brauchen wir auch enthusiastische, ja, Akteure im Markt, die das Thema voranbringen, die Marktakteure von euch. Und so kann man halt dieses Thema halt eben nur gemeinsam. Wir müssen hier gemeinsam an einem Strang ziehen deswegen hat es mich auch gefreut, dass wir uns heute mal so zusammen unterhalten können, denn irgendwelche, ich sag mal, Inselprojekte oder Einzelprotagonisten, die mit irgendwas losziehen, das bringt uns hier nicht voran. Wir müssen das, wie gesagt, im Schulterschluss halt eben gemeinsam schaffen. Und ich glaube, dann bringen wir hier diese neue Technologie, kriegen wir dann gut zum Laufen.
Das ist doch mal ein Statement. Ja. Zum Schluss haben wir doch immer noch so eine Idee der Woche, die wir im Podcast besprechen. Heute haben wir gar keine Idee mitgebracht, lustigerweise, aber wir haben so ein Thema, das man jetzt in den letzten Wochen überall hört. Und das ist nämlich die TAG-Quote für Elektroautos oder auch für Ladeinfrastruktur. Es ist ja, also quasi Treibhausgasquote aus dem Emissionsschutzgesetz, dass man eben noch Geld bekommt fürs Elektroautofahren oder auch für Ladeinfrastruktur, ist ja auch eine Förderung von diesem ganzen Thema. Wie habt ihr damit Kontaktpunkte? Ist das ein Thema bei euch? Beobachtet ihr das? Ist es vielleicht sogar ein Konflikt mit euren Förderprogrammen? Was ist da dein Statement dazu?
Wir beobachten das sehr intensiv, aber was ich nur noch mal da draußen im Markt sagen kann, ist, sich darauf zu verlassen. Es werden jetzt ja so schöne Kalkulationen gemacht, die man durchaus im Markt wahrnimmt. Ladeinfrastruktur quasi geschenkt und noch was on top. Ja. Man kann halt eben nicht sicher sein, dass diese Quote, die man sich jetzt ausrechnet, die man sich quasi auch verspricht, halt eben auch zu bekommen, wirklich über 2-3 Jahre hinausgeht. Weil diese THG-Quoten ja sehr dynamisch sind. Und deswegen ist es natürlich ein spannender Ansatz, dass man die halt eben mit reinbringen kann, damit auch noch was verdienen kann. Mhm. Aber was ich an der Stelle sagen kann, man soll nicht darauf setzen, dass das jetzt was ist, was über 2, 3, 4, 5 Jahre hinausgeht, sondern es ist ein sehr dynamisches Produkt. Und es ist vielleicht auch ein Preisverfall damit zu rechnen, wie man es halt auch bei diversen Derivaten am Finanzmarkthandel halt sieht. Deswegen da nur nochmal meine Empfehlung darüber, da ein bisschen Obacht.
Ist das schon so eine Goldgräberstimmung aktuell?
Ja, absolut.
Sehe ich auch so.
Wir können ja beim nächsten Mal die Münchner Firma mit der goldenen Möwe als Logo einladen.
Ja, interessanter Wettbewerber von euch. Der definitiv da drauf setzt, ja.
Genau, der ist sehr aggressiv platziert. Ja. Gut, wir sind soweit durch. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Spannender Überblick über das Thema. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, dein Auto ist voll. Jetzt stecken wir mal um, damit wir auch.
Genau, lassen. Dann ladet ihr noch ein bisschen und kommt da wieder zurück. Hat dich gefreut. Schön, dass ihr in Berlin wart.
Super, danke.
Alles Gute. Vielen Dank.